Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat heute ein weiteres Paket mit Entlastungen in der Corona-Krise beschlossen. Vom sogenannten Steuerhilfegesetz profitieren unter anderem Mütter und Väter, die wegen der häuslichen Kinderbetreuung länger nicht arbeiten können. Hart getroffen durch die Corona-Beschränkungen sind auch Restaurants und Gaststätten. Ihre Lage soll durch eine geringere Umsatzsteuer auf Speisen verbessert werden.
Normal ist hier noch nichts. Zwar haben viele Restaurants und Gaststätten wieder geöffnet, doch an ihren Vorkrisenumsatz kommen nur wenige heran. Die Große Koalition will helfen. Die Umsatzsteuer im Gastrogewerbe wird von 19% auf 7% abgesenkt. Das gilt aber nur für frisch zubereitete Speisen. Getränke sind ausgenommen. Das Ganze ist befristet bis zum Juni 2021.
Der Gesetzgeber hat mal wieder, kann man sagen, Handlungsfähigkeit bewiesen. Und vielleicht ist es ja auch Hinweis an die Regierung, öfters den Gesetzgeber wieder einzubinden.
Eine Spitze gegen die eigene Regierung. Die Abgeordneten von Union und SPD wünschen sich mehr Einfluss im Corona-Krisenmanagement. Ganz zufrieden ist die SPD mit der Umsatzsteuersenkung nicht. Die Partei hätte sich auch direkte Hilfszahlungen an die Gastronominnen und Gastronomen vorstellen können.
Ich denke, wir haben ein gutes Paket vorgelegt. Es gibt bestimmt Möglichkeiten, wie man es ja noch hätte besser machen können. Man kann es auch noch nachbessern und man kann vor allen Dingen im kommenden Konjunkturpaket noch Dinge ergänzen.
Das wünscht sich auch die Opposition. Die befristete Umsatzsteuersenkung reiche nicht aus.
Und sie bleibt die falsche Maßnahme und sie hilft übrigens auch nicht. Was wir wirklich brauchen, sind direkte Zuschüsse für die Kneipen, die in Not sind.
Wenn all die Versprechungen und Beteuerungen nicht bloß leere Worte sind, dann nutzen Sie diese Chance und stimmen unserem heutigen Antrag zu. Denn wir fordern im vorliegenden Antrag die dauerhafte Vereinheitlichung und Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen auf 7%.
Die FDP dagegen kann mit der Befristung leben.
Diese befristete Steuersenkung gibt den entlasteten Unternehmen in der Tat in den nächsten Monaten mehr Handlungsspielraum.
Deshalb wird das Gesetz am Ende auch mit den Stimmen der FDP verabschiedet.
Frankreich will seine scharfen Corona-Beschränkungen weiter lockern. Von kommender Woche an dürfen die Franzosen fast überall wieder ausgehen und sich weiter als 100 Kilometer von zu Hause entfernen. Viele Schulen sollen wieder öffnen. Im Inland kann der Tourismus wieder losgehen, allerdings mit Hygieneregeln. Mittelfristig sollen auch ausländische Besucher wieder ins Land. Um Grenzöffnungen ging es heute auch bei der Videokonferenz der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Frankreich war mit mehr als 28.000 Toten stark von der Pandemie betroffen.
Noch ein paar Pinselstriche. Das Schloss Versailles bleibt zwar vorerst noch geschlossen. Restaurants, Bars und Parks hingegen können ab dem 2. Juni mit Einschränkungen in Paris wieder öffnen. Mit Ungeduld hatten die Franzosen darauf gewartet, denn seit Mitte März war das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Jetzt gibt die Regierung grünes Licht für Lockerungen. Man kann zusammenfassend sagen, die Gesundheitslage ist gut, auch wenn wir vorsichtig bleiben müssen. Das sind soweit gute Nachrichten. Vor allem für den Tourismus, einem zentralen Wirtschaftsfaktor in Frankreich. Bislang durfte man nur maximal 100 Kilometer reisen. Jetzt können die Sommerferien geplant werden. Urlauber aus Deutschland dürfen allerdings frühestens vom 15. Juni ankommen. Die Grenzen wieder vollständig öffnen, das ist der dringende Appell der deutsch-französischen Parlamentariergruppe auf einer Videokonferenz am Nachmittag. Der deutsche Innenminister rechtfertigt sich.
Der Gesundheitsschutz, diesen Konsens müssen wir haben, muss immer ganz vorne stehen. Das erwartet die Bevölkerung.
Deutschland hatte die Grenzen zunächst einseitig und ohne Absprachen geschlossen. Scharfe Kritik nicht nur in Frankreich. Wir haben überhaupt nicht zusammengearbeitet. Man hatte den Eindruck, dass die deutsch-französische Freundschaft plötzlich zu einem leeren Symbol wurde. Das soll sich jetzt ändern. Trotz der Erleichterungen, der Premierminister hat heute klargemacht, die Wirtschaftsdaten für Frankreich werden immer dramatischer. Die Arbeitslosenzahl stieg auf ein historisches Hoch. Frankreich stürzt in eine beispiellose Rezession. Die Regierung in Paris steht vor gewaltigen Herausforderungen.
Mit den Themen Grenzöffnungen in der Corona-Krise und Reisemöglichkeiten in der Urlaubszeit beschäftigt sich heute ein ARD-Extra, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in den USA inzwischen mehr als 100.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. So viele wie in keinem anderen Land. US-Präsident Trump bezeichnete den neuen Höchststand als eine sehr traurige Wegmarke. Laut der Johns Hopkins Universität gibt es in den USA derzeit mehr als 1,7 Millionen bestätigte Infizierte. Die Zahl der Toten stieg auf 100.871.
Die Menschen hinter der Statistik, sie alle sind an Covid-19 gestorben. Mit mehr als 100.000 Toten beklagen die USA mit Abstand die meisten Opfer weltweit. Das Virus hat sich in den Vereinigten Staaten wie ein Flächenbrand verbreitet, rot und dunkelrot die besonders betroffenen Landesteile. Präsident Trump meldet sich dazu heute per Twitter zu Wort. Wir haben gerade einen sehr traurigen Meilenstein erreicht. Die Zahl der Toten durch die Coronavirus-Pandemie hat 100.000 erreicht. Den Familien und Freunden der Verstorbenen möchte ich von Herzen mein Mitgefühl ausdrücken. Möge Gott mit ihnen sein. Hat der Präsident die Pandemie unterschätzt? Ist Trumps Krisenmanagement mitverantwortlich für die vielen Opfer? Sein Herausforderer behauptet das. Eine neue Studie der Columbus-Universität ergibt, wenn die Regierung früher reagiert und die Abstandsregeln eine Woche eher eingeführt hätte, dann wären 36.000 Menschen weniger gestorben. Doch der Präsident und viele Gouverneure machen sich inzwischen größere Sorgen über die schwere Wirtschaftskrise. Viele steuern deshalb Richtung Normalisierung des öffentlichen Lebens. Dabei melden 14 Bundesstaaten im Vergleich zur Vorwoche steigende Zahlen von Corona-Fällen. Der Präsident fürchtet inzwischen offenbar, sein hochumstrittenes Corona-Krisenmanagement könnte ihn im November die Wiederwahl kosten und betont bei jeder Gelegenheit, nicht er sei für die vielen Toten in den USA verantwortlich. Trump twittert heute, das weit verbreitete Virus sei, so wörtlich, ein übles Geschenk Chinas.
Trotz massiver internationaler Kritik hat Chinas Volkskongress das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong auf den Weg gebracht. Damit sollen in der Sonderverwaltungszone alle Handlungen verboten werden, die als aufrührerisch oder separatistisch angesehen werden. Vertreter der Demokratiebewegung in Hongkong sehen die Autonomie der früheren britischen Kronkolonie gefährdet. Sie protestieren seit Monaten gegen den Einfluss aus Peking.
Beim Nationalen Volkskongress heute per Knopfdruck Abstimmung über das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong. Fast alle der mehr als 2.800 Delegierten stimmen wie erwartet dafür, nur eine Gegenstimme. Doch der Volkskongress hat noch nie in seiner Geschichte ein Gesetz abgelehnt. Bei der anschließenden Pressekonferenz per Videoschalte betont der Regierungschef, die Autonomie Hongkongs werde nicht angetastet. Die Entscheidung stellt das Prinzip von ein Land, zwei Systeme sicher und erlaubt Stabilität und Wohlstand für Hongkong. Das Gesetz aus Peking soll dem Grundgesetz von Hongkong als Anhang beigefügt werden. Es sieht vor, dass jede Art von Untergrabung der Staatsgewalt unter Strafe gestellt wird. Außerdem erlaubt es Chinas Führung, Vertreter eigener Sicherheitsorgane in Hongkong einzusetzen. In Hongkong befürchten prodemokratische Abgeordnete den schwerwiegendsten Eingriff in die Autonomie seit Jahrzehnten. Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, diese grundlegenden Werte für Hongkong werden uns genommen. Hongkong wird eine Stadt wie jede andere in China. Tausende haben seit Tagen gegen das umstrittene Gesetzesvorhaben protestiert. Allein gestern nahm die Polizei in Hongkong mehrere hundert Demonstranten fest.
Noch ist das Gesetz nicht in Kraft, aber im September sind Wahlen zum Regionalparlament in Hongkong geplant. Ein Erfolg fürs prodemokratische Lager und die Protestbewegung dürfte Peking nicht gefallen. Um den Druck auf die Bewegung zu erhöhen, könnte die kommunistische Führung das neue Gesetz schon bald in Hongkongs Grundgesetz festschreiben.
Bundesinnenminister Seehofer hat heute vor dem Untersuchungsausschuss zum Scheitern der Pkw-Maut alle Vorwürfe zurückgewiesen. Die Abgeordneten befragten ihn als Zeugen. Denn als CSU-Chef hatte Seehofer 2013 maßgeblich dazu beigetragen, das Projekt aufs Gleis zu setzen. Noch vor der Sitzung sagte der Minister, er würde das mit der Maut heute wieder so machen. Fehler bei sich sehe er nicht. Bundestag und Bundesrat hätten schließlich zugestimmt.
So wahr mir Gott helfe.
Eva Högel ist die neue Wehrbeauftragte des Bundestages. Die 51-jährige SPD-Politikerin wird damit zur Anwältin der Soldatinnen und Soldaten. Neben deren Grundrechten muss sie auch die innere Führung der Bundeswehr im Blick haben. Högels Nominierung hatte in der SPD-Fraktion für Wirbel gesorgt. Der Juristin fehlte Erfahrung in der Verteidigungspolitik und ihr Vorgänger Bartels hätte das Amt gerne behalten.
In der Bundeswehr wird die Militärseelsorge ausgebaut. Der Bundestag hat heute einstimmig den Weg dafür freigemacht, dass es künftig auch ein Angebot für jüdische Soldaten gibt. Sie sollen von Militärrabbinern betreut werden, ebenso wie bereits evangelische und katholische Soldaten von Pfarrern ihrer Konfession. Gesetzlich haben alle Soldaten einen Anspruch auf Seelsorge und freie Religionsausübung. Eigene Angebote für Muslime oder orthodoxe Christen gibt es bisher bei der Truppe nicht.
Ein seltener Anblick. Abgeordnete aller Fraktionen erheben sich. Mit dieser Geste wird das Gesetz zur jüdischen Militärseelsorge einstimmig verabschiedet. Die Ministerin spricht von einem geschichtlichen Augenblick.
Es ist historisch, weil vor rund 100 Jahren in der damaligen deutschen Streitkraft jüdische Seelsorger ausgeschlossen worden sind. Und wir ermöglichen mit dem heutigen Tag, dass Militärrabbinerinnen und Militärrabbiner wieder Dienst tun können.
Noch im Ersten Weltkrieg kämpften fast 100.000 jüdische Soldaten in der deutschen Armee. Sie wurden von rechten Kräften verleumdet. 1920 wurden Einsatz und Seelsorge beendet. Die Nationalsozialisten versuchten danach, die Erinnerung an sie gänzlich zu tilgen. Heute dienen etwa 250 Soldaten jüdischen Glaubens wieder in der Bundeswehr. Die Rabbiner, die sie wie hier am Volkstrauertag zeremoniell begleiten, sollen nun fester Bestandteil der Armee werden, genauso wie es die christlichen Seelsorger seit langem sind. Der Zentralrat der Juden spricht von einem wichtigen Schritt in Richtung Normalität.
Dann ist es eine Einrichtung, die ich nicht nur wichtig halte für jüdische Soldaten, sondern für die gesamte Bundeswehr. Denn es ist ein Signal, dass jüdisches Leben, dass Juden und jüdische Soldaten selbstverständlicher Bestandteil auch dieser Armee sind.
Alle Fraktionen sind sich einig, der Schritt sei angesichts der deutschen Geschichte überfällig. Grüne und Linke forderten, es sei nun auch an der Zeit für die etwa 3000 Muslime in der Bundeswehr eine Seelsorge zu schaffen. Auch dafür hat die Ministerin bereits Zustimmung signalisiert. 10 Militärrabbiner soll es voraussichtlich in der Bundeswehr geben. Ein kleiner Schritt, wenn auch einer mit großer Signalwirkung. Jüdische Organisationen aber fordern heute darüber hinaus von der Bundesregierung ein entschlossenes Handeln, um auch dem wachsenden Antisemitismus in der Gesellschaft zu begegnen.
Nach jahrelanger Planungsphase hat in Berlin offiziell der Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals begonnen. Der Entwurf der Architekten, eine riesige begehbare Waage, wird vor dem Berliner Schloss, dem künftigen Humboldt-Forum, errichtet. Kulturstaatsministerin Grütters würdigte beim Spatenstich den Mut der DDR-Bürgerinnen und Bürger 1989. Das Denkmal, das an den friedlichen Weg zur Einheit erinnert, soll Ende kommenden Jahres stehen. Irm Herrmann ist im Alter von 77 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Sie galt als eine der vielseitigsten Schauspielerinnen Deutschlands. Mitte der 60er Jahre wurde sie von Regisseur Rainer Werner Fassbinder entdeckt und wirkte in rund 20 seiner Produktionen mit. In ihrer langen Karriere spielte sie sehr unterschiedliche Charaktere in zahlreichen Filmen und auf der Bühne. Von Hamlet über Loriots Komödie Papa Ante Portas bis hin zur Krimiserie Tatort. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 29. Mai.
Das Hoch über der Nordsee sorgt weiter für viel Sonne. Im Osten und Südosten macht sich das Tief über Osteuropa bemerkbar. Dort ist es heute Nacht teilweise wolkig mit örtlichen Schauern, sonst trocken und oft klar. Morgen wird es im Norden und Westen sonnig. Im Osten und Süden gibt es neben Sonnenschein auch kompaktere Wolken und lokal Schauer. Heute Nacht 10 bis 2 Grad, örtlich Bodenfrost. Morgen werden in der Osthälfte 13 bis 20, im Westen bis zu 24 Grad erreicht. Am Samstag an den Küsten und im Westen viel Sonne, sonst auch Wolken, aber nur vereinzelt Schauer. Am Pfingstsonntag insgesamt wolkiger, im Osten und Südosten gebietsweise Regen. Montag teils Sonne, teils Wolken und am ehesten im Südosten ein paar Schauer.
Um 22.35 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Teure Büros gleich ganz einsparen, Unternehmen entdecken die Vorzüge des Homeoffice und Rassismus und Polizeigewalt, wie sich die Wut in den USA Bahn bricht.